Ich denke natürlich auf einer Seite, es braucht den Druck von Konsumenten. Die Konsumenten möchten mehr Secondhand kaufen. Sie möchten vielleicht mehr Upcycling, reparierte Sachen, refurbished Sachen kaufen. Es braucht Gesetze natürlich, aber auch, ich glaube wirklich, dieser Austausch, persönlicher Austausch mit Menschen, die in diese Länder leben, die vielleicht auch Lösungen erfunden haben. Who made my clothes? Made my clothes.
Who made my clothes? Made my clothes. Diese Episode ist Teil der Programmreihe Participate for Future. Participate for Future wird gefördert durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und mit Mitteln des Landes Berlin, Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit, sowie mit Mitteln von Brot für die Welt.
Willkommen zum nächsten Fashion Revolution Podcast. Heute geht es um Müllkolonialismus. Und ich freue mich sehr, hier heute eine besondere Gästin zu haben, die ich auch schon lange kenne. Und wie wir vorhin festgestellt haben, wir uns irgendwie geschafft haben, die letzten 2, 3 Jahre kaum zu treffen. Und diese Woche ist jetzt zum zweiten Mal und morgen noch ein drittes Mal. Insofern große Freude, dich hier zu haben heute, Arianna Nicoletti.
Ja, danke Max für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir sprechen heute unter anderem über ein global gerechtes EPR-System. Dazu werden wir auch gleich noch mal ein bisschen erklären, wofür EPR steht. Denn das ist ja immer eine dieser großen Problemlagen, sage ich mal, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, gibt es sehr viel Fachbegriffe und Abkürzungen. Und das wollen wir aber natürlich gerne übersetzen auch. Grundsätzlich vielleicht nochmal kurz eine Erinnerung. Diese Episode heute ist auch gut sozusagen nochmal im Kontext zu sehen unserer Novemberfolge, wo wir mit Viola Wohlgemuth von Greenpeace schon über Müllproblematiken gesprochen haben. Denn heute werden wir auch unter anderem über ein ghanaisch-deutsches Projekt sprechen und Viola hat in dem Kontext auch schon, war sie auch schon vor Ort und insofern kann man da gerne auch diese beiden Folgen nochmal sich zusammen reinziehen sozusagen. Insgesamt geht es hierbei natürlich um globale Überproduktion von Textilien, was für Auswirkungen das hat auf Umwelt, aber auch auf Soziales, weil am Ende des Tages entsteht dadurch leider sehr viel Textilmüll, so wie unsere Systeme heute aufgebaut sind. Kleine Nebenfaktenshow einmal, im Durchschnitt kaufen Europäerinnen jedes Jahr fast 26 Kilogramm Textilien und reden nicht über 26 Teile, sondern Kilogramm. Das heißt, das ist wirklich viele, viele Teile. Wenn man sich vorstellen würde, das in Seidenblusen zu haben, dann wäre das ein sehr großes Volumen, in Jeans vielleicht ein bisschen weniger, aber ja, sehr viel. Und von diesen 26 Kilogramm werden leider nur 1% im Durchschnitt recycelt. In manchen Ländern ein bisschen mehr und in anderen weniger, aber global gesehen ist das wirklich eigentlich eine sehr bittere Statistik natürlich, weil da sieht man, dass noch 99% Luft nach oben ist. Und das ist ja auch eigentlich das erklärte Ziel in einer Kreislaufwirtschaft, die unter anderem von der EU auch angestrebt wird für den textilen Sektor. Da müssten natürlich eigentlich 100% recycelt werden und nicht nur recycelt, sondern auch wieder in die Kreisläufe zurückgeführt werden. Da sind wir also noch ein bisschen weit entfernt, aber da werden wir heute sicherlich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und wenn man dann sozusagen sich verschiedene Statistiken noch anguckt, will er jetzt nicht zu sehr zahlen, basiert werden. Aber interessant ist sicherlich noch, dass der afrikanische Kontinent hier als Gesamtes gesehen fast 46%, fast die Hälfte der gesamten EU-Exporte gebrauchter Kleidung aufnimmt. Und deswegen sprechen wir heute auch über diesen Kontext und gucken halt, was man da machen kann, um die Situation für alle Beteiligten am Ende des Tages zu verbessern. Jetzt aber mit kleiner monologisierten Einführung endlich zu unserer Gästin Arianna. Wunderschön, dich hier zu haben. Du bist unter anderem Vorständin bei Circular Berlin, einem gemeinnützigen Verein in Deutschland. Und dort ist auch das Projekt Ghana Deutschland, ein Kooperationsprojekt, angesiedelt. Wir kennen uns schon lange. Du bist auch unter anderem Mitbegründerin von Fashion Revolution in Deutschland. Und insofern ja, haben wir da wirklich schon eine lange gemeinsame Historie. Du bist natürlich lange auch schon Expertin für Circular Design, nicht ganz umsonst bist du dann auch bei Circular Berlin gelandet. Hast ja in Berlin auch einen Upcycling-Store, ich glaube wahrscheinlich deutschlandweit den ersten, mit aufgebaut und bist auch aktuell noch Freelancerin als Auditorin für verschiedene Textilstandards. Und achso, nicht zu vergessen, Mitbegründung von Again Guide. Darüber sprechen wir gleich auch einfach nochmal ein bisschen im Gespräch heute. Einem wunderbaren sozusagen Leitsystem für Menschen, die sich mehr um ihre textile Mode kümmern möchten. Jetzt vielleicht endlich das Wort an Ariana. Was machst du denn überhaupt bei Circular Berlin? Vielleicht kannst du das erstmal ein bisschen erklären. Was ist die Arbeit von Circular Berlin und natürlich, was ist deine? Und dann ja, kommen wir, glaube ich, auch direkt schon irgendwie zu dem Projekt zwischen Deutschland und Ghana, was natürlich jetzt irgendwie den Hauptteil unserer heutigen Episode einnehmen sollte.
Ja, ich bin bei Circular Berlin schon seit 2020 als Circular Textiles Lead beschäftigt und da koordiniere ich ein Team natürlich und alle Textilprojekte, die wir auch als Team kreieren, konzipieren und durchführen. Ja, momentan haben wir 4 Projekte. Circular Berlin ist, um ein bisschen Hintergrund zu geben, ziemlich neu auch. Wir sind schon da in Berlin seit 5 Jahren, aber natürlich wie so gemeinnützigen Organisationen haben wir eine ziemlich lange Zeit gebraucht, um zu wachsen. Jetzt seit einem Jahr sind wir ein bisschen geboomt und es ist vielleicht auch dank dem gesamten Framework in Europa, die sich auch auf Circular Economy und Nachhaltigkeit mehr konzentriert.
Die europäische Textilstrategie, die ist im März 2023, also letzten Jahres, veröffentlicht wurde. Ne?
Genau, und ein Circular Economy Framework allgemein, ja, die ganz viele Fördergelder auch natürlich freigemacht hat und Organisationen wie unsere Organisation auch dadurch ermöglicht hat zu wachsen. Das muss man schon sagen.
Das heißt, ihr arbeitet auch viel mit europäischen Fördergeldern und setzt sie dann ein.
Ja, wir arbeiten auf 3 Niveaus, würde ich sagen. Ein Niveau ist sehr lokal. Also wir arbeiten zusammen mit den Senatsverwaltungen hier in Berlin, also mit Ministerien lokal und mit den Bezirken auch. Und dann arbeiten wir deutschlandsweit und auf europäischem Niveau, wo wir an europäische Projekte teilnehmen als eher Projektpartner. Wir waren noch nicht Projektträger, was auch nächster Schritt für uns wäre.
Klingt ja auch sehr sinnvoll, wenn man bedenkt, ne, Kreislaufwirtschaft muss ja auch ausprobiert werden. Ich glaube, lokal lässt es sich am allerbesten ausprobieren, am konkretesten. Aber gleichzeitig reden wir natürlich über globale Veränderungen. Also insofern muss man immer auch national, international denken. Naja, da seid ihr ja schon sehr breit aufgestellt.
Genau, und unsere Mission ist, die Transition von Berlin zu einer zirkulären Stadt zu unterstützen, zu begleiten. Und das machen wir aber total open source, weil wir verstehen, dass was wir aufbauen an Projekten, Piloten, Wissen und Community-Aufbau auch eine wichtige Rolle spielt für andere Städte, für weitere Gemeinden. Und wir möchten gern, dass andere Organisationen einfach unsere Projekte replizieren können mit weniger Aufwand.
Also Open Source, wahrscheinlich die meisten unserer Hörerinnen kennen das, aber vom Grundsatz her heißt es, ne, dass ihr ja das offen dokumentiert und eigentlich die Projektdokumentation so anlegt, dass jeder sie sich wieder nehmen könnte und ein eigenes Projekt daraus machen kann, kopieren kann, was sie macht im besten Sinne und sozusagen auch immer nochmal verbessern kann. Das, diese Idee, das finde ich ja mit das Schönste in diesen Open-Source-Communities, der Gedanke, dass man eben das Wissen teilt und dann gegenseitig sich immer wieder auch verbessern kann.
Ja, und vernetzen kann
und
dadurch auch stärker wird. Ne? Weil Berlin alleine wird nicht die ganze deutsche Transition zu einer Kreislaufwirtschaft schaffen, aber ein Netzwerk von Städten kann schon viel bewegen. Und wir arbeiten in unterschiedlichen Sektoren, sehr stark bei uns in den Bausektor, im Textilsektor und Lebensmittel- und Packaging-Sektor. Auf der Webseite sind natürlich alle unsere Projekte dargestellt, kann man stundenlang lesen, was wir da an Open Source Wissen und Piloten umsetzen. Und im Bereich Textil haben wir gerade, also wir führen gerade 4 Projekte durch und ein davon ist diese ganz neue Kooperation mit Ghana. Das sage ich, ist neu, weil für uns als Team und für mich persönlich, das ist das erste Interkontinentalprojekt, sagen wir mal.
Ja, nicht nur international. Interkontinental, ja.
Ja, genau. Und es bringt natürlich viele Herausforderungen mit, aber auch, also total spannend. Und werden wir genau morgen auch einen ersten persönlichen Treffen mit unseren Kooperationspartnern aus Ghana haben. Und ja, bin sehr aufgeregt und gespannt.
Und was ist denn alles Teil von diesem Projekt? Also klar, ich habe vor Augen, in Ghana gibt es halt natürlich die bekannten Märkte, über die sehr viel exportierte Ware aus Deutschland, aus Europa kommt. Also unsere Alttextilien in sehr unterschiedlichen Qualitäten. Manche können dort im Secondhand-Markt sozusagen direkt weiterverkauft werden. Aber viele sind natürlich dann auch schon in einer Qualität, die auch dort irgendwie keine Abnehmer findet, weil es halt nicht mehr cool genug ist, keine Qualität mehr hat. Und im Endeffekt dann als Müll oder doch Ressource, ist die Frage wahrscheinlich, irgendwo gehandelt wird. Also was umschließt denn alles euer Projekt mit Ghana und welche Rolle spielt natürlich Alttextil dabei?
Ja, also das Ziel ist natürlich das Bewusstsein über die negativen Auswirkungen von diesem globalen Secondhand-Handel in den Ländern, in den globalen Südenländern zu schärfen. Und das wollen wir aber nicht machen als global Nord sozusagen, sondern laden wir die direkten Betroffenen von diesen Auswirkungen nach Berlin, nach Deutschland, um ja direkt mit unterschiedlichen Stakeholdern zu sprechen und über ihre Geschichten das klarzumachen, wie diese Situation vor Ort ihren Leben und täglichen Leben auch beeinflusst. Ja. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, so als Menschen, als Einzelpersonen brauchen sehr oft eine persönliche Verbindung zu bestimmten Geschichten, zu bestimmten ja, Situationen, die wir selber nicht erleben können in unserem normalen Leben in den globalen Norden und uns wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. Wir sehen sehr oft Bilder, wir kennen die Zahlen, wir wissen, Fast Fashion vermüllt den globalen Süden, aber das ist nicht genug, um zum Beispiel Gesetzen zu kreieren, Gesetzen in Kraft zu bringen, die auch den globalen Süden inkludieren.
Ja. Also im Endeffekt, wenn man sich also eben die schon kurz erwähnte EU-Textilstrategie anguckt, wenn man da genauer reinblickt und solche Zielwerte sieht, wie man möchte für Europa, in Europa eine Kreislaufwirtschaft schaffen, dann stellt sich natürlich die Frage, schaffen wir das allein innerhalb Europas oder was ist mit den Ländern und Produzenten in der ganzen Welt momentan, die halt für uns produzieren oder auch die unseren Müll abnehmen und brauchen wir die nicht als Partner? Ne? Das ist, glaube ich, sozusagen so diese Grundannahme. Und wenn man sich dann diese EU-Textilstrategie ankommt, ich glaube, da kommen wir jetzt natürlich auch einmal kurz vielleicht in die Erklärung von diesem mysteriösen EPR oder EPR, sprechen es nur Englisch aus, weil es für englische Worte steht. Das ist nämlich Teil dieser EU-Textilstrategie, die gerade sich über verschiedene Wege langsam zur Gesetzgebung sozusagen oder in Gesetzgebung übertragen wird, sowohl in europäische wie auch in nationale Gesetzgebung. Das ist alles ein bisschen komplex, da gehen wir jetzt nicht in die Tiefe rein. Aber eine von den vielen Vorhaben, die dort angedacht sind und die auch im Rahmen von Gesetzgebung dann reguliert werden sollen in Europa, ist die sogenannte Extended Producer Responsibility, EPR. Vielleicht können wir da nochmal reingehen jetzt. Was heißt das in diesem Kontext? Also im Kontext Ghana, Deutschland. Beispiel dann halt ein deutscher Produzent, der sozusagen sein Bekleidungsstück, ob nun in Bangladesch oder wo auch immer produziert hat, aber in Deutschland verkauft, hätte dann immer noch eine Verantwortung für das Kleidungsstück, auch nachdem er es verkauft hat. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Also das Prinzip von einer EPA, in Deutsch übersetzt erweiterter Herstellerverantwortung, ist, dass die Verantwortung vom Produzent oder von Importeur endet nicht beim Produktion von
Also die Verantwortung wird erweitert.
Es wird erweitert bis zum End of Life, sagen wir mal, bis zur Entsorgung von Kleidungsstück oder vom Textilprodukt. Das sind unterschiedliche Produktkategorien mit reingenommen in den Textil-EPRs. Aber die Idee ist, dass der Produzent dann auch dafür verantwortlich ist, dass die verkauften Produkte oder die Produkte, die auf den Markt gebracht wurden, gesammelt werden und sortiert werden, im besten Fall wieder verwendet, repariert, also vorbereitet auch für eine mögliche Wiederverwendung, für das Recycling vielleicht und natürlich auch für die Entsorgung am Ende.
Ja, in anderen Branchen gab es oder gibt es ja auch schon ein bisschen diese Ausrichtung. Ich denke eigentlich zum Beispiel, wenn man in Deutschland sich im Endeffekt die Lebensmittelbranche anguckt und gerade Pfandsystem im Flaschenbereich, kann man sich an vielen Stellen wieder darüber streiten. Aber vom Grundansatz ist es ja dort das Gleiche. Ne? Pfandflaschen sind eigentlich genau das. Sozusagen der Hersteller hat ein Produkt mit auf den Markt gebracht, in einer Verpackung in diesem Fall. Und auch nachdem das Produkt dann schon konsumiert wurde, da wird es ja auch tatsächlich dann geleert und ist konsumiert, das Produkt ist gar nicht mehr da, hat aber der Hersteller immer noch eine Verantwortung dafür, für die Verpackung dieses Produkts in dem Fall und die zurückzunehmen. Kann man sich das bei Textilien so ähnlich vorstellen? Also ist das wahrscheinlich, dass man in Zukunft vielleicht auch ein Pfandsystem hat?
Ja.
Oder ist das nur eine von vielen Möglichkeiten?
Ja, ich glaube so einfach die Komplexität der Textilprodukte ist einfach höher als das von natürlich Glasflaschen oder so. Das macht das Ganze viel kompliziert dann auch in dem Kontext von Rückführung. Aber ja, im Endeffekt ja, die Unternehmen sollten einfach verantwortlich für das korrekten Rückführung von den Produkten in den unterschiedlichen Cycles sozusagen, ja. Kreisläufe. Und
aber ich glaube, die Idee ist ja zumindest, also bei Textilien würde ich denken, dass ja eigentlich auch noch ein Wert da ist. Ne? Also deswegen habe ich, glaube ich, bei der Flasche das gebracht, weil eben auch bei der Plastik- oder Glasflasche ist ja noch ein Wert da, mit dem man arbeiten kann. Und deswegen bei Textilien ist es ja auch ähnlich. Also es ist ja nicht wie eine Möhre, die man aufisst und dann ist sie weg, sondern Textilien, wenn wir sie konsumieren, ist eigentlich sogar das falsche Wort, weil konsumieren ja eigentlich, glaube ich, also darauf aus ist, ne, dann ist es wegkonsumiert am Ende. Im Endeffekt, wir nutzen ja Kleidung eigentlich nur und konsumieren sie gar nicht zum Ende. Und ich glaube, das ist das Interessante, oder? Dass wir irgendwie halt, was passiert mit diesem Restwert?
Ja, genau. Das ist sehr interessant und das ist auch eigentlich aus der Europäischen Union aus so vorgegeben, dass eigentlich eine Waste-Hierarchie gibt, die halt
also
dafür da ist.
Eine Müllhierarchie. Also
genau, dass man folgen sollten, um den höchsten Wert von Produkten, von Materialien im Endeffekt, so lang wie möglich
aufrechtzuerhalten.
Genau, und die Textil-EPAs, wie sie jetzt in Europa sind, es gibt nur zwei, die wirklich in Kraft sind und da sind. Das sind in Frankreich und in den Niederlanden.
Aber es gibt sie schon in Aktion. Das
ja,
heißt,
es gibt,
in
genau,
den beiden Ländern also, muss man schon sich als Hersteller eigentlich darum kümmern.
Genau, im Endeffekt ist EPA ein Prinzip. Und dieses Prinzip kann dann als Gesetz umgewandelt und eingeführt werden, aber es gibt kein universelles Gesetz dafür. Und das ist ein bisschen das Problem, wenn wir uns die Frankreich und Niederlanden anschauen. Also Frankreich hat eine Textil-EPA schon seit 2008 und da ist eine Eco-Modulation-Fee, das ist eine Gebühr, was an Produkte sozusagen verknüpft ist und je nach Menge, Anzahl an Produkten, die auf den Markt gebracht werden, muss das Modeunternehmen oder Modenimporteur eine bestimmte Gebühr bezahlen.
Okay, eine Art Steuergebühr.
Eine Art Steuer, genau. Und diese Steuer wird dann von einer NGO verwaltet, also gesammelt und dann ja in Projekte benutzt.
Okay, also das ist ein Weg, wie das System funktionieren kann.
Und das ist ein Teil von der EPA in Frankreich und das ist ein Weg. Und das beinhaltet auch so wirklich, dass Geld gesammelt wird. Wobei in den Niederlanden ist es so, dass bis jetzt die Modeunternehmen müssen sich nur auf eine Plattform registrieren und dort öffentlich die Menge von den Produkten, die sie auf den Markt gebracht haben, angeben. Und auch in ein paar Jahren werden sie auch die Reduktionsanzahlen öffentlich eingeben. Und das ist ganz anders. Ne? Das sind zwei verschiedene Systeme. Es gibt kein harmonisiertes System und keine Strategie für eine harmonisierte EPA-Richtlinie sozusagen für Europa. Und das ist dringend benötigt. Aber was für uns sehr wichtig ist zu beleuchten, ist, dass keine von diesen EPAs soll bis jetzt wirklich den globalen Süden auch inkludieren.
Aber dann ist ja sogar ein guter Moment, da jetzt ranzugehen, wenn es zwar schon Erfahrungen gibt in Frankreich und Holland, aber im Endeffekt die meisten europäischen Länder noch keine eigene Gesetzgebung oder Regelung haben, weil dann wäre jetzt ja hoffentlich auch noch Spielraum, dass man jetzt guckt, eben, wenn man wie ihr jetzt diese Delegation aus Ghana auch einlädt und um über diese Systeme zu sprechen, dann kann man jetzt ja hoffentlich noch ein bisschen was ändern. Dann lass uns doch da noch mal ein bisschen drauf fokussieren sozusagen. Also diese EPA ist ja grundsätzlich eben, wie wir schon erwähnt haben, auch auf Kreislaufwirtschaft ausgerichtet. Das ist die Grundidee, ne, dass man das fördert damit. Also zumindest, glaube ich, als Steuertool, als ein Werkzeug der Steuerung ist das, glaube ich, von den Politikern zumindest so gedacht, dass die EPA in Richtung Kreislaufwirtschaft wirken soll. Wenn wir uns jetzt die Situation in Ghana angucken und die Beziehung zwischen Ghana, Deutschland, Ghana, Europa, was sind denn so die Punkte, wo du sagen würdest, okay, da müssen wir jetzt drauf eingehen?
Genau, also damit eine EPA wirklich ein Kreislaufwirtschaftsinstrument wird, dann muss dieses Instrument auch global verantwortlich werden. Ich habe ein Beispiel von Frankreich gemacht, also ne, das Geld, was gesammelt wird, aber auch das Geld, was verdient durch den Export wird, bleibt in Frankreich, wird nicht übertragen in die Länder, wo eigentlich den Textilabfallwirtschaft stattfindet. Ne? Das ist das große Problem. Also momentan, sagen wir mal, die Modeindustrie hat keinen richtigen Textil-Waste-Management, weil das Problem wird dadurch gelöst, dass Secondhand-Kleidung, wenn nicht mehr verkäuflich, in Europa, sagen wir mal, einfach hinweggeschickt wird nach Ländern, den globalen Süden. Und dort im Endeffekt gibt es meistens nicht die Mittel, die finanziellen Mittel, um eine richtige Infrastruktur, um diese Kleidung, was prinzipiell noch Wert hat, wieder zu verwerten oder auch zu entsorgen. Und so kommen wir auf den Folgen, die sind, dass diese Länder, diese Orte, diese Ökosysteme praktisch ja vermüllt werden und in vielen Fällen können Menschen und Tieren nicht mehr dort leben. Natürlich, wir wissen, dass 70% von den Kleidung, was verkauft wird, was produziert wird, besteht aus Plastik. Also sehr, sehr viel Plastikmüll, was auch natürlich dann Konsequenz Mikroplastik.
Also Polyester meistens und Nylon, also als synthetische Materialien.
Synthetische Fasern, genau. Und wenn wir uns jetzt Ghana anschauen als konkretes Beispiel, wissen wir, dass in Accra, in den Kantamantum Market, es ist das größte Secondhand-Kleidungsmarkt, gibt es also 40% der Sachen, die ankommen, wird direkt als Waste sozusagen weitergegeben oder aussortiert von den Sachen, die dort im Markt verkauft werden. Natürlich dort noch ein Prozentanzahl davon wird auch als unverkauft am Ende des Tages auch den Weg zur Entsorgung nehmen. Aber was ist die Entsorgung dort? Also das ist, es gab eine Mülldeponie, die aber leider schon in 2019 voll war. Und momentan gibt es meistens dann also den informellen Sektor, die
also illegale
Entsorgungsmethoden.
Und wobei man wahrscheinlich auch nicht davon ausgehen kann, dass sozusagen auch die legale Entsorgung überhaupt am Anfang schon auf dem, sag ich mal, internationalen Top-Niveau war, was Umweltschutz angeht, sondern ja, am Endeffekt halt auch sozusagen nur eine mittelbefriedigende Umweltsituation war. Das heißt aber, wenn wir uns das alle angucken, ich denke, diese Exporte finden ja schon seit Jahrzehnten statt. Ich weiß, es gibt Diskurse dazu, dass halt über die Textilexporte viele lokale Textilindustrien in afrikanischen Ländern, also in verschiedenen Ländern, auch kaputt gegangen sind. Dann gibt es Diskussionen darüber. Heutzutage gibt es natürlich auch Billigimporte. Das heißt, diese Industrien waren sehr stark unter Druck. Aber eigentlich das, was jetzt nochmal als ein zusätzliches Problem ist, ist halt wirklich diese Müllentsorgung. Ne? Das heißt, es gibt ja einen Anteil daran, da kann man sagen, gut, das ist irgendwie internationaler Handel, Gebrauchtextilien wird ja auch immer mehr wieder sozusagen in den normalen Markt zurückgeführt. Insofern, da kann man sagen, hat sich vielleicht auch eine eigene Ökonomie vor Ort entwickelt und das ist vielleicht auch okay, so wie es jetzt ist. Hat auch nicht die besten sozusagen Ursprünge, weil es wirklich dann oftmals durch europäische Exporte Industrie vor Ort zerstört wurde. Aber das ist sozusagen jetzt schon so lange zurück, dass, würde ich sagen, da haben sich eigene Systeme entwickelt. Und jetzt läuft der Handel von Secondhand nun mal global. Aber für das heutige Thema, diese 40%, beziehungsweise ja noch drüber hinaus, weil halt eben auch alles, was auf dem Markt ist, nicht alles dann am Ende doch verkauft wird. Das sind ja riesige Summen, so große Volumina, dass sich eben die eigentlichen, mal ursprünglich für den normalen Hausmüll vorgesehenen Orte in Ghana zumindest dann schon fort in Accra gefüllt haben. Und jetzt wird es alles illegal entsorgt. So. Und da ist ja ganz viel Verantwortung dann eigentlich bei den Herstellern oder wird jetzt in Zukunft sein. Vielleicht momentan kann man sagen, moralisch ist die Verantwortung schon lange bei den Herstellern. Rechtlich gesehen kommt das jetzt erst. Was denkst du, was wird das dann für einen Unterschied machen? Und wie lassen sich denn diese Unternehmen, die bisher ja sich anscheinend nicht so viel gekümmert haben, motivieren, da mit reinzugehen?
Naja, ich glaube, sie lassen sich nur mit Gesetzen motivieren, weil sonst hätten sie das längst gemacht, sich also wirklich die Verantwortung übernommen. Ich denke natürlich auf einer Seite, es braucht den Druck vom Konsumenten. Den Konsumenten möchten mehr Secondhand kaufen. Sie möchten vielleicht mehr Upcycling, reparierte Sachen, refurbished Sachen kaufen. Es braucht Gesetze natürlich, Konsumenten, aber auch, ich glaube wirklich, dieser Austausch, persönlicher Austausch mit Menschen, die in diese Länder leben, die vielleicht auch Lösungen erfunden haben, auch wenn sie gezwungen sind, weil wir reden auch von gezwungenem Upcycling in Ghana. Ne? Die Leute haben keine andere Möglichkeit, aus Kleidung zu upcyclen, weil sonst, ja, das landet einfach, sie müssen das verbrennen, wahrscheinlich neben ihrer Haustür. Ne? Das ist keine Lösung und das möchten wir mit unser Projekt machen. Wir werden eine Delegation von circa so 10, 11 Leute nach Berlin bringen. Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds, von einer Frau, die halt mehrere Jahre als Secondhand-Verkäuferin auf dem Markt in Kantamantum gearbeitet hat, bis den Waste Management Manager vom Accra zu
städtische Müllentsorgung.
Genau. Und natürlich Project Manager und die CEOs von der OR Foundation, was unser Hauptpartner ist in diesem Projekt. Und Genau, die Idee ist, dass erstmal müssen die Policymaker sensibilisiert werden, damit sie überhaupt die Zusammenhänge verstehen und die Komplexität und die Realitäten verstehen, was diese Menschen da haben und diese Realitäten auch mit berücksichtigen, wenn sie dann Policies wie eine EPR-Policy herausbringen.
Also mit Policymaker meinst du Politiker, die halt über Gesetzesgebung mitentscheiden?
Und Menschen, die in den Ministerien arbeiten, die vielleicht mehr technischen
Background. Also auch Verwaltungsmenschen eher, die aber auch daran mitarbeiten, wie Gesetze geschrieben werden.
Genau.
Das heißt, da versucht ihr jetzt konkret sozusagen Erfahrungen von Menschen, die in Ghana vor Ort tätig sind, die größtenteils aus Ghana stammen, hier den Menschen, die dafür verantwortlich sind, in Zukunft die neuen Regeln zu machen, ja, den direkten Kontakt herzustellen und dass diese Verantwortlichen hier in Europa sozusagen besser verstehen, wie die realen Situationen vor Ort sind und die realen
genau.
Nöte.
Genau, ne? Und das Message ist auch, die Botschaft, die sie mitbringen, ist natürlich auch, diese EPA müssen global verantwortlich sein. Das Geld muss in den Länder fließen, wo die Probleme am Ende sind. Ja. Das Geld muss dafür auch eingesetzt werden, um die ganzen Verluste, um die ganzen Damages, ne, die Schaden auszugleichen.
Ja.
Und die Unternehmen, das ist auch ein wichtiger Punkt, müssen anfangen und gezwungen, auf einer Seite die Mengen zu zeigen von Produkten, die wirklich auf den Markt kommen. Und auf der anderen Seite, sie müssen gezwungen werden, Reduktionszielen einzusetzen. Und sie müssen verantwortlich gemacht werden für diese Reduktion. Und sehr oft wird dieses Argument von, es ist wirtschaftlich schädlich, über Reduktion zu sprechen, weil eine Reduktion an Anzahl oder an Volumen von produzierten Produkten würde auch natürlich den Unternehmen wirtschaftlich schäden. Aber gleichzeitig müssen Unternehmen verstehen, dass wir diese Mengen, die halt nicht mehr produziert, neu produziert werden, können ersetzt werden mit Produkten, die Upcycling-Produkte sind, die refurbished sind, die repariert wurden. Und ja, und
ja, das ist. Also es gibt ja Aussagen, dass wir genügend Bekleidung in dieser Welt haben, um, glaube ich, die nächsten 6 Generationen noch einzukleiden. Gleichzeitig ist
wenn
natürlich.
Wenn die Qualität gut genug wäre, dann.
Ja, also das sind zumindest. Also es gibt natürlich, das sind ja irgendwie klare Fantasien, aber basierend auf realen Zahlen, ob das dann genau so ist oder 3-mal oder 5-mal, ist ja auch irgendwo egal. Aber es gibt eine großartige Überproduktion, die ja auch ein wirtschaftlicher Schaden eigentlich für die Industrie selber ist. Eigentlich keine Industrie kann ja ein Interesse haben, zu überproduzieren, weil damit entstehen Probleme. Aber offensichtlich sind sie wirtschaftlich immer noch leichter abzubilden, als halt besser zu planen. Aber jetzt hast du schon mal kurz erwähnt, ne, wie man Unternehmen irgendwie motivieren kann. Man braucht im Endeffekt doch die Gesetzgebung. Was ich spannend finde, wir müssen, glaube ich, jetzt nochmal diesen einen speziellen Stakeholder auch ein bisschen mehr beleuchten, die OR Foundation, OR geschrieben, Foundation, also eine Stiftung, die in Ghana sitzt. Die hat nämlich da schon seit vielen Jahren, ne, vor Ort eine starke Rolle eingenommen und versucht eben Lösungen aufzubauen für die Menschen vor Ort, für diese Textilabfallproblematiken, weil sie gemerkt haben, dass da Volumen sind, die halt ja wirklich die lokalen Menschen einfach überhaupt nicht mit umgehen können. Und dann sind halt verschiedenste Lösungsansätze entstanden. Und auf Basis der, ich sag mal, guten Arbeit, die sie geleistet haben, ist dann ja auch etwas sehr Spannendes entstanden, nämlich eine ansonsten anderweitig verschriene Firma, Shein, ein sogenannter Hyper-Fast-Fashion-Gigant heutzutage, der mittlerweile alle unglaubliche Volumen in die ganze Welt verschickt, aus meist chinesischer, südostasiatischer Produktion. Der hat der OR Foundation 50 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Ich glaube, das war vor 2-3 Jahren, als das anfing. Insofern, jetzt ist schon viel passiert sicherlich. Und das gab natürlich eine Riesenwelle. Ein bisschen fast skandaliert, weil darf man das? Jetzt ist da so ein Unternehmen, was ja nun noch mehr Müll produziert und wollen die sich da freikaufen. Aber umgekehrt, ich erinnere mich noch sehr gut, die Gründerin, die eine Gründerin von der OR Foundation, Liz Ricketts, saß damals beim Copenhagen Fashion Summit mit auf der Bühne und hat diese Kooperation veröffentlicht, sozusagen. Ein Raunen ging durch den Raum, also es war eher die europäisch-westlich geprägte Modeindustrie vor Ort, die sich vor den Kopf gestoßen fühlte. Aber was mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, dass sie ein, finde ich, perfekt platziertes Argument vorbringen konnte. Und zwar, dass Shein zumindest der einzige ihnen bekannte Stakeholder ist, der nicht nur ihnen jetzt Geld gibt, um dort konkret Lösungen aufzubauen, der aber auch zugibt, dass es deren eigener Textilmüll ist und dass das Teil ihres Problems ist. Und sie sagt einfach, das hat kein anderes europäisches, westliches Unternehmen jemals öffentlich zugegeben. Und das finde ich natürlich schon einen sehr spannenden Punkt. Ich bin kein Anhänger von Shein. Man kann es sehr fasziniert beobachten, wie sie operieren. Aber sicherlich ist es nicht der Weg, den wir als wünschenswert für die Zukunft sehen, im Sinne des, ne, wie man Konsum gestaltet. Aber wie siehst du das, diesen Punkt? Und natürlich generell, wie siehst du die Arbeit der Orr Foundation?
Ja, also ich finde es eigentlich super. Ich finde super, dass sie Geld geben, dass sie sich committen, für einen längeren Zeitraum mit dieser Organisation zusammenzuarbeiten. Weißt du, sehr oft, ja, machen Unternehmen Spenden. Das ist eine einmalige Sache. Und so, das ist für mich mehr Greenwashing, weil das ist einfach so, okay, ich zeige, dass ich bestimmte Projekte Geld gebe, aber ohne Arbeit dahinter. Und als Circular Berlin, wenn ich denke, von wie viele Unternehmen, auch großen Unternehmen, wir angeschrieben werden, die unbedingt Mitglieder bei uns werden wollen, aber nicht bereit sind, mit uns zu kooperieren über einen bestimmten Zeitraum. Das ist immer so. Also Unternehmen möchten gern, also sie haben Gelder, die sie natürlich lieber spenden als nutzen, weil ja, das
erleichtert sie,
genau, erleichtert sie auf steuerlicher Sicht. Aber die sind nicht bereit, sich zu verändern. Sie sind nicht bereit zu sagen, okay, wir werden so Circular Berlin Members und in den nächsten 5 Jahren können wir zum Beispiel zusammen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen zum Thema oder bilden zum Thema Circular Economy, dass sie besser vielleicht oder nachhaltiger auch konsumieren können. Es muss nicht unbedingt zu deren Produktionen oder Lieferketten gehen. Das kann auch wirklich anders bewirken, die Kooperation. Aber das machen sie nicht. Die haben immer Angst oder es ist zu viel Arbeit für sich, ist es nicht wichtig für sie und das lehnen sie ab. Deswegen, ich feiere sehr so eine Aktion wie die von, oder eine Entscheidung wie die von Shein, also zu sagen, okay, ja, wir übernehmen Verantwortung, auch wenn wir jetzt unsere Produktion-Pattern nicht ändern. Also die sind weiter Ultra-Fast-Fashion-Brand und sie leiten den Markt von Ultra-Fast-Fashion, sie wachsen weiter und weiter.
Vor allem produzieren sie halt leider auch in einer sehr schlechten Qualität.
Sehr schlechte Qualität. Das heißt, das von Qualität ist eine der größten Probleme, wo auch unsere Gesetze angehen müssen. Das natürlich, wir haben, es ist schon in der Bearbeitung, diese Öko-Design-Richtlinien angepasst an den an qualitativen, sagen wir mal, so Richtlinien, also mehr qualitativen Textilien, aber gleichzeitig auch eine IPA, die sehr oft zum Beispiel in dem französischen Modell die Sammlung und Sortierung finanziert, refinanziert im Land, könnte ein bisschen anders gestaltet werden, weil im Endeffekt ist diese Sortierung nicht am wichtigsten für die Kreislaufwirtschaft, weil Sortierung passiert sowieso. Das ist eine gängliche Praxis. Die Sachen, die in Cantamanto ankommen oder verkauft werden, die sind Sachen, die schon sortiert wurden, die schon in Hunderten von verschiedenen Kategorien geteilt wurden. Ja. Und es ändert nicht an der Qualität der Sachen. Wenn die Qualität zu schlecht ist, du kannst es weiter sortieren und du kannst immer noch nicht reparieren, upcyclen und so weiter. Und eine Recherche oder eine langjährige Recherche von der Our Foundation zeigt, dass eigentlich 95% der Kleidung, die auf den Markt kommt oder die ankommt, sagen wir mal in Ghana, ist technisch wieder nutzbar, aber musste repariert, musste gewaschen werden, musste upcycled werden. Und das sind Kosten dabei, um das zu machen, die halt die Secondhand-Händler nicht tragen können. Das ist zu viel. Es ist kalkuliert, also so Estimation ist $1.5 pro Teil. Und diese Kosten,
die man investieren kann sozusagen, für das, um das wieder schön zu machen.
Ja, aber dann sehr oft der Preis übersteigt die Wahrnehmung von der Qualität der Kleidung und das wird nicht verkauft. Deswegen wird auch nicht durchgeführt. Und diese Kosten sollten von den globalen Norden, von den Produzenten
gedeckt
werden.
Ja, ich glaube, also auch spannend, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen ist ja sicherlich nochmal zu verstehen, dieses Grundproblem, dass im Secondhand-Bereich halt dadurch, dass man eigentlich jedes Stück einzeln, also man nur Einzelteile und dadurch entstehen potenziell halt hohe Kosten, was das sogenannte Handling angeht. Ne? Also all diese Dinge, die man damit noch machen muss, dass man sie logistisch einbindet, dass man Fotos macht, also erstmal natürlich, dass man guckt, wie die Qualität ist, ob man was reparieren muss, dass dann aber auch im Endeffekt natürlich Dinge sind, wie Fotos davon zu machen oder sie irgendwie neu zu verpacken oder Es gibt riesige einen Rattenschwanz sozusagen daran und jeder Cent an Kosten dazu macht es sozusagen schwieriger, dann wiederum sie wieder zu verkaufen. Also deswegen ist nur einfach, man muss sich das, glaube ich, immer vor Augen führen. Teilweise denkt man, warum geht das nicht einfach so, aber in der Realität leider sind teilweise Cent, also ein halber Cent kann, ne, schon eine Kalkulation zerstören bei einem T-Shirt, ja, oder sowas. Das muss man, glaube ich, einfach als Konsumentin, irgendwie weiß man das im Alltag halt nicht. Ne? Ich muss kurz eine Korrektur sozusagen doch nochmal einwerfen, weil ich eben diese Zahl zu den 50 Millionen US-Dollar reingeworfen habe. Das stimmte nicht ganz. Die 50 Millionen US-Dollar stellt Shein weltweit bereit für verschiedene Initiativen und Gemeinden, um diese Textilabfälle zu bewältigen. Und die Orr Foundation hat über 3 Jahre lang jeweils 5 Millionen Euro jährlich bekommen. Also 15 Millionen von diesen 50. Nur damit hier die Fakten auch stimmen, denn wir wollen ja keine falschen Fakten verbreiten. Und ansonsten übrigens, wie immer, gibt es natürlich in den Shownotes auch diverse Links, unter anderem zu Circular Berlin, auch zur Orr Foundation und zu verschiedenen interessanten anderen Aspekten, über die wir heute reden.
Ich möchte vielleicht noch eine Sache ergänzen, und zwar wahrscheinlich ohne dieses Geld, was am Ende so institutionellen Förderung ist für die OR Foundation, könnten wir auch diese Delegation nicht nach Berlin bringen. Ja. Weil im Endeffekt, also wir haben uns für Fördergelder beworben, haben wir die auch bekommen, aber die Förderer haben einen bestimmten Teil gestrichen und wir konnten nicht mehr die Kosten für die Reisekosten decken. Und die Kosten hier können wir nur decken für 5 Personen. Ja. Und sie haben gesagt, okay, aber es macht Sinn für uns als eine Delegation von 10 Leuten zu kommen. Ja. Wir decken die Kosten für die Reise, wir decken die Accommodation-Kosten, also Hotel und so weiter. Wir machen das zusammen und das finde ich großartig. Wie könnten Sie sowas machen ohne so eine institutionelle Förderung? Das wäre nicht möglich.
Also ich würde sagen, wir bewerten das erstmal neutral am Ende und schauen, wie sozusagen der Impact auf Shein auch ist, wenn man diese Reports sozusagen zurückspielt und ob das etwas verändert. Theoretisch müsste ja eigentlich fast eine strategische Konsequenz daraus sein, für Shein höherwertige Produkte zu machen. Und ob das in nächster Zeit passiert, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber zumindest kann man jetzt nicht sagen, dass es reines Greenwashing ist oder so. Dafür ist es einfach zu bedeutsam. Ja, und natürlich. Dafür ist jetzt das, was sozusagen die Orr Foundation und auch andere Initiativen machen können mit diesem Geld, dann doch zu stark, zu relevant. Ne? Insofern darf man es zumindest nicht einfach verurteilen, würde ich auch sagen. Wir sind hier ja schon eine ganze Weile jetzt im Gespräch, aber ich glaube, ein paar wichtige Punkte haben wir irgendwie noch nicht ganz angesprochen. Wenn wir jetzt nämlich diese Delegationsreise hier in Europa, dann, wenn sie dann endlich hier ankommen, wir haben schon gesagt, wissen, wie man Unternehmen vielleicht mehr motivieren kann, kam dann halt zur Gesetzgebung. Und das ist ja jetzt Sinn und Zweck der Unterstützung, die ihr hier macht, damit die Orr Foundation und diese gesamte Ganache Delegation möglichst viele Politiker und Menschen, die an Gesetzgebung arbeiten, treffen können. Was sind denn da aus deiner Sicht sozusagen jetzt die wichtigsten politischen Maßnahmen, die irgendwie noch helfen können, dieses IPA-System globaler zu gestalten? Also ist es wirklich der Fokus darauf, dass das Geld nicht nur in Europa bleibt? Ist das das Allerwichtigste, würdest du sagen? Oder gibt es noch 1, 2 andere Sachen, wo du auch sagst, naja, auch an dieser Stelle sind die bisherigen Überlegungen zu einem europäischen IPA noch ein bisschen blind?
Also ich glaube, ja, das Geld muss verteilt werden. Das ist definitiv eine gerechte Maßnahme, die mit eingefügt werden muss. Das ist der erste Schritt, um überhaupt das System von Gesetzen, die wir jetzt aus europäischem Niveau eingeführt bekommen, als System für oder Instrument für Kreislaufwirtschaft zu definieren. Eine Kreislaufwirtschaft kann nur wirklich stattfinden auf globalen Ebene, wenn allen globalen Akteuren mit reingenommen werden und das von Geld verteilen. Ich glaube, ist eine extrem wichtige Sache. Das ist der allererste Punkt. Aber natürlich, das ist sehr, sehr extrem wichtig, dass wir jetzt nicht uns fokussieren auf diese IPR, französische IPR, die jetzt alle ein bisschen so kopieren und nachmachen, damit es schnell so die nationalen eigenen IPAs stattfinden, sondern dass es ganz klar auch aus europäischer Sicht aus gesagt wird, kommuniziert wird, dass eigentlich diese französische IPA, die super war für die Zeit, jetzt erneut werden muss. Und dass die alle anderen IPAs auch als neu richten müssen. Und natürlich, es wäre extrem wichtig, dass das harmonisiert wird, ob das wirklich klappt. Ich meine, Europa ist, kann als homogen Mischung von Ländern betrachtet werden. Aber im Endeffekt sind die Ökonomien schon sehr unterschiedlich und die auch die lokalen Lieferketten, wenn wir auf Textillieferketten schauen. Also ich sehe schon Schwierigkeiten, aber natürlich ist für Modeunternehmen wäre einfacher, auch halt diese Gesetze, also compliant zu werden zu den Gesetzen, also zu die meisten großen Unternehmen auch in unterschiedlichen europäischen Märkten verkaufen.
Ja.
Das macht natürlich, wenn jeder andere Member State eine andere EPA hat, das extrem gut, also kompliziert.
Wir brauchen eine europäische Strategie. Ne?
Wir brauchen eine europäische Strategie und auch eine Strategie, also wir haben eine europäische Strategie, aber auch eine Strategie, die ganz klar den Weg zeigt, okay, wie können einzelne Member States, Member-Länder, die eine gerechte EPA auch umsetzen und was müssen alle beachten? Und
gut, also eigentlich nicht mehr keine gemeinsame Strategie, stimmt. Es gibt ja die EU-Textilstrategie, sondern wir brauchen eine gemeinsame Gesetzgebung, also eine europaweit standardisierte EPA-System.
Absolut. Ja, und dann aber auch schauen, weil die US ist auch in der Bearbeitung von ihrer eigenen EPAs. Also wir müssen wirklich ein bisschen mehr als Globalsystem denken. Und natürlich, die afrikanischen Städte werden auch ihre eigenen EPAs, wenn wir jetzt an den globalen Süden denken und jetzt gerade an Westafrika, werden sie auch natürlich ihre eigenen Gesetze im Bereich Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit einführen. Und das muss alles ein bisschen synchronisiert werden. Und ohne Dialogen zwischen den verschiedenen Parteien kann das nicht stattfinden. Und dieser Dialog ist momentan nicht da.
Und wieso? Oder vielleicht, wieso ist natürlich, kann man auch auf unterschiedliche Art und Weise beurteilen, geht vielleicht immer zu weit, aber eher umgekehrt. Was können wir sozusagen tun, um das zu verändern? Und da wir ja hier gerade auch in einem sehr auf Konsumentinnen und Bürgerinnen ausgerichteten Podcast sind, was können denn Bürgerinnen sozusagen tun? Wie kann da politischer Druck aufgebaut werden? Wir haben ja bald zum Beispiel Europawahlen. Würdest du sagen, dass bestimmte Parteien dort ja eher in diese Richtung gucken als andere? Genau, oder was fällt dir so ein, was wir jetzt irgendwie zum Ende unseres Podcasts vielleicht noch sozusagen an kleinen konkreten Tipps geben können, wie man sich denn beteiligen kann, dass nicht nur dieses EPA-System, das ist natürlich große Verhandlung, aber dass grundsätzlich sozusagen einfach der Umgang mit Textilien und das Bewusstsein dafür steigt in Europa, aber immer halt auch mit dem Bewusstsein, so, das ist eine globale Industrie, das hat sich jetzt über mindestens 50 Jahre zur globalen Industrie entwickelt, das wird sich nicht in 5 Jahren zurückdrehen, das heißt, wir müssen global kooperieren, wenn wir hier wirklich die Nachhaltigkeitstransformation voranbringen wollen. So, wieder viel große Worte, aber genau, was hast du? Hast du ein paar konkrete Tipps noch an der Hand?
Ja, absolut. Natürlich, wir sollten als Bürgerinnen und Bürger unsere demokratischen Rechte nutzen und definitiv auch wählen gehen und wirklich uns informieren, bevor wir wählen gehen, welche Parteien auch zu diesen Themen Arbeit leisten auf europäischem Niveau. Aber wir sind auch Konsumentinnen und Konsumenten und da haben wir eine Vielfalt an Möglichkeiten, um uns auf eine Seite zu engagieren. Wir können uns informieren, welche NGOs zum Beispiel Aufklärungsarbeiten in diese Richtung machen. Wir können Petitionen unterschreiben. Wir können an Kampagnen uns beteiligen. Wir können Kampagnenmaterialien über Social Media teilen. Das ist natürlich großartig, dass Social Media verwendet werden können, um diese Transition auch zu beschleunigen. Und da vielleicht können wir auch auf den Shownotes ein paar Links dazu zu den Kampagnen, die die OR Foundation gerade durchführen. Das ist auf einer Seite die Stop Waste Colonialism Kampagne und als Teil von dieser Kampagne gibt es eine Art Aktion, was man machen kann. Das heißt Speak the Volumes und es geht darum, über Social Media Modeunternehmen zu taggen und denen zu fragen,
wie viel sie eigentlich produzieren, damit man das mal einschätzen kann und überhaupt mal Transparenz bekommt. Ne?
Genau. Ja. Und für die in Berlin wohnen, gibt es natürlich den Again Guide und bald vielleicht auch in andere Städte.
Das hatten wir ganz am Anfang erwähnt und jetzt ganz am Ende kommen wir wieder zurück. Insofern ein schöner kleiner Schluss. Aber genau, das ist ja eigentlich eins deiner persönlichen Herzensprojekte auch. Insofern hat es nichts direkt mit Ghana zu tun, aber ist genau in dem gleichen Grundkontext. Ne? Das ist eigentlich das, was man hier machen kann, nämlich.
Ja.
Also erklär doch nochmal ganz kurz den Again Guide. Ist ja auch eine wirklich sehr praktische Geschichte und das, was jeder hier irgendwie in seinem Alltag gar nicht nutzen kann. Ne?
Ja, genau. Der Again Guide ist eine Online-Plattform für alle Menschen, die in Berlin wohnen und sich dafür interessieren, ihre Kleidung länger im Leben zu halten, länger in ihre Kleiderschränke, aber auch zu halten, aber zu tragen. Also
auch sozusagen länger nicht nach Ghana verschicken zu lassen.
Genau, so lang wie möglich. Und genau, das ist eine Plattform, die ein paar Tools darauf hat. Eine davon ist eine Mapping, also eine Kartierung von alle möglichen Anlaufstellen für Circular Economy im Bereich Textilien, also für Änderungsschneidereien, Reparaturläden, Upcycling-Designer, die Workshop geben oder die halt Upcycling-Dienstleistungen anbieten, Secondhand-Läden, Swapping-Partys. Da kann man wirklich die komplette Breite an Angeboten der Stadt finden, um wirklich Kleidung nicht spenden zu müssen oder weitergeben, also sich trennen zu müssen. Aber es gibt auch natürlich ein paar Möglichkeiten, die wir ganz toll finden, wie zum Beispiel an lokalen wohltätigen Organisationen Kleidung weiter zu spenden, die aber auch wirklich gebraucht wird. Da werden wir auch in den nächsten Wochen einen Blogpost posten, die auch ein bisschen erleuchtet, was wird von wohltätigen Organisationen wirklich gebraucht und was nicht. Was ist für sie auch halt sozusagen Sachen, die sie direkt dann weitergeben an Recyclingunternehmen, die dann weiter nach Afrika
auch bis nach Ghana,
eventuell
ne?
das schicken. Ist, ja. Genau, das sind sehr viele Möglichkeiten. Es gibt ein Tool auf der Plattform, das heißt der Guide. Und der Guide ist ein algorithmenbasierten Questionnaire, wo ganz viele Fragen gestellt werden über die Konditionen von Kleidung, die man nicht mehr tragen möchte.
Aber vielleicht doch behalten wollen würde.
Aber, genau, und das wird gefragt in diesem Questionnaire, was möchtest du damit machen? Ah, ja. Das ist eine der Fragen. Und dann kann man zwischen den verschiedenen Optionen auswählen, anklicken und am Ende praktisch das Tool, dieses Instrument gibt personalisierten Optionen.
Und die kann man auf der Karte dann ja direkt finden.
Genau, das wird ja direkt verbunden mit der Karte. Und was wir jetzt vor ein paar Wochen gelauncht haben, ist eine neue Seite auf der Gen-Guide-Seiten. Das ist die Knowledge-Seite. Da sind 6 sehr interessanten Texten und Ressourcen, PDFs, die man herunterladen kann, über 6 Themen. Die Themen sind Rethink, weil alles fängt von uns
Neudenken.
An als Menschen. Also Rethink Your Wardrobe ist eigentlich das lange Titel. Mhm. Also fang mal an von deinem Kleiderschrank. Was ist schon da? Wie kannst du Sachen...
Was brauchst du? Was benutzt
was ist dein Stil? Wie kannst du deinen Stil ändern? Mhm. Und so weiter und so fort. Und dann geht es von Care über Recirculate bis Share. Gibt's ganz viele Ressourcen. Und diese Ressourcen werden jeden 4 Wochen gepostet. Also momentan findet man auf der Seite nur Rethink, sorry. Und nächste Woche geht es weiter mit Care. Okay. Und jedes Mal, wenn wir einen von diesen Ressourcen-Post publizieren, organisieren wir auch dazu ein Event in Berlin, ein Textile-Journey. Also cool. Ich kann alle empfehlen, also sich anzumelden für dieses Event. Jetzt schon, weil die sind das erste schon für diesen Samstag ausverkauft, sozusagen. Das ist nach Spenden natürlich, aber die werden schnell voll. Und die Textile Journey sind Events, bei denen wir in Berlin auf der Straße Kleidung sammeln. Und dann in einer zweiten Phase wird die Kleidung zusammen in der Gruppe analysiert, also die gefundene Kleidung sozusagen, und wird darüber einfach diskutiert, warum wurde das auf der Straße weggeschmissen? Was ist der echte Wert von diesem Kleidungsstück? Ist es noch tragbar oder nicht? Und am Ende gibt es einen Workshop und jedes Mal wird verbunden zum Thema vom Ressourcenpost ein anderer Workshop geben. Genau, und mehr oder weniger, das sind meine Tipps.
Das waren nochmal sehr viele Tipps und ich denke eben gerade diese Plattform ist etwas, was man ganz, ganz konkret hier in Berlin machen kann. All die anderen Tipps natürlich, vor allem, denke ich, aus meiner Sicht immer wieder zu betonen, wir sind nicht nur Konsumentinnen, wir sind vor allem auch Bürgerinnen, die wählen gehen, die Menschen ansprechen können, die unsere Lieblingsklamotten, Marken und Läden ansprechen können und überall nachfragen können. Das ist ja auch bei Fashion Revolution immer noch das Hauptding. Wir wollen Transparenz als erstes, damit man überhaupt drüber reden kann, was sich verändern kann. Und ja, so simple Fragen wie Who made my clothes? Wer hat eigentlich meine Kleidung gemacht? Führen da schon ganz schön tief sozusagen, weil die Antwort sehr komplex ist. Der Gain Guide, glaube ich, war nochmal super, wie jetzt hier am Ende sozusagen, um auch aufzuzeigen, auch da die Kombination im Endeffekt macht es. Ne? Eine digitale Plattform, wo viel Wissen zusammengeflossen ist, wo man sich orientieren kann. Aber am Ende des Tages, wenn wir in die Transformation wollen, brauchen wir halt diese realen Erfahrungen. Deswegen so schön, dass sie das kombiniert, ne? mit Journeys, mit Events, wo man dann sich wiederum trifft und das, was man sozusagen irgendwie im digitalen Raum sich vielleicht anlesen kann, dann aber auch erfahren kann. Weil ich glaube, das ist eigentlich einer der wichtigsten Dinge. Und auch da muss ich sagen, eben toll und wirklich, ich bin sehr gespannt, was dann als Ergebnisse dann über die nächsten Monate ja auch entstehen wird. Toll, dass ihr die Orr Foundation, dass ihr diese ganze Ghana-Delegation mit Vertretern auch der Stadt Accra etc. nach Berlin bringt, in den Austausch bringt mit Politikern, deutschen Politikern, europäischen Politikerinnen. Und ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, nochmal dann nachzuchecken irgendwie in ein paar Wochen, ob man dann auch sehen kann, was für Effekte entstehen. Und ich würde sagen, hiermit enden wir jetzt, denn wir haben, glaube ich, unsere Zuhörerinnen schon mit sehr vielen verschiedenen Themen heute bombardiert. Ich hoffe, dass man uns trotzdem ganz gut folgen konnte. Die Reise ging ja auch ein bisschen weiter sozusagen, einmal quer durch Europa ein bisschen und im Endeffekt bis nach Ghana und zurück. Und ja, ich hoffe, das war für alle Zuhörerinnen eine spannende Reise mit viel Informationen, die auch im Alltag dann hoffentlich weiterhelfen und die Lust machen auch auf die Veränderung, weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne, wir alle müssen eigentlich gemeinsam hieran arbeiten und klar, Nachhaltigkeit irgendwo, erstmal fühlt es sich immer anstrengend an, aber am Ende des Tages sind es riesige Chancen und man kann ganz viel Spaß damit haben, weil es ist vor allem erstmal Veränderung. Dinge, die man neu denken kann und das kann auch viel Spaß machen, auch ja, in der Umsetzung. Dann bin ich gespannt, wann wir uns das nächste Mal sehen.
Danke.
Danke dir.
Who made my clothes? Made my clothes. Made my clothes. Made my clothes.
Für den Inhalt dieser Publikation ist allein Fashion Revolution Germany e.V. verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement Global GmbH, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin, der Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit oder Brot für die Welt wider.